2. Tarik, der verlorene Duft. Ein gewaltiger Knall ließ Tarik zusammenzucken. Er sah sich um. Nirgends stieg eine Rauchwolke auf. Es handelte sich wohl nicht um einen Angriff auf Gaza. Stattdessen sah er einen Kondensstreifen am Himmel. Sicher hatte bloß mal wieder ein israelisches Kampfflugzeug mit einem Überschallknall das Kindergeschrei und den Verkehrslärm am frühen Nachmittag brutal übertönt. Die Kinder waren schlagartig verstummt. Tarik sah den Kondensstreifen weiter vorankriechen. In einem Bogen führte der weiße Strich jetzt weg von der Grenze zu Ägypten, zurück nach Nordosten, zurück nach Israel. Schon lange war er nicht mehr geflogen. Wie mochte Rafah von dort oben aussehen? Seine Heimatstadt, von der doch nur der eine Teil wirklich seine Heimat war. Der größere Teil zwar, doch der andere, kleinere Teil der Stadt lag in Ägypten, auf der anderen Seite der Grenze und damit in einer anderen Welt. Tarik war zu Fuß unterwegs, er kam aus dem Zentrum und wollte nach Hause. Gemächlich bewegte er sich entlang einer der lärmenden Hauptstraßen, schließlich bog er in eine Seitenstraße ein und nahm, wie so viele Male zuvor, die Abkürzung entlang der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke. Jetzt war dort nur noch ein Streifen verwildertes Land. Sein Großvater hatte ihm erzählt, dass hier früher Züge vom Bahnhof Jaffa, dem ältesten Teil von Tel Aviv, bis nach El Quantara am Suezkanal entlang gefahren waren, sogar mit Schlaf- und Speisewagen. Eine Friedhofsmauer und das Gelände einer Autowerkstatt begrenzten mittlerweile den Streifen. Laute Hammerschläge waren aus der Garage zu hören. Er erwartete den vertrauten Anblick der mannshohen Sträucher neben dem Trampelpfad, die im Frühjahr unscheinbare gelbe Blüten trugen, einer der wenigen Lichtblicke im fast komplett zugebauten Gazastreifen. Tarik zuckte zusammen. Ein Schreck, schlimmer als bei dem Düsenjägerknall zuvor. Dort, wo die Sträucher gestanden hatten, war der sandige Boden planiert, der Bewuchs zerstört, keine Sträucher mehr, das letzte Grün beseitigt. Tarik konnte den Blick nicht von der kahlen Fläche abwenden und sein Herz schmerzte. Einzelne Stängel mit verwelkten Blätterresten lagen noch zwischen Betonbrocken und Werkzeug. Irgendjemand hatte gründlich gewütet, hier würde nichts mehr blühen. Fassungslos schüttelte Tarik den Kopf. Man hatte ihm die letzte Erinnerung an Jasmina genommen. Den Geruch der kleinen, unscheinbaren Blüten dieser Büsche. Jasmina, seine große Liebe, die nie in Erfüllung hatte gehen dürfen. Er wusste nicht, ob es ein Parfüm war, das Jasmina benutzt hatte, oder ob sie selbst diesen Geruch verströmte, an den ihn die Blüten erinnerten. Lange hatte er nicht gewagt, jemanden zu fragen, wie diese Pflanze eigentlich hieß. Letztes Jahr hatte er ein kleines Astende mit einer Blüte abgebrochen und dem Apotheker mitgebracht, der meinte, es sei Ginster. Wohlriechend, aber keine Heilpflanze. Jedes Jahr im Frühling ging er 2 oder 3-mal die Woche, wie zufällig die Abkürzung über den kleinen Fußweg entlang der früheren Bahntrasse, um die Ginsterbüsche mit ihren gelben Blüten zu riechen. Bienen, manchmal auch Schmetterlinge, schien der Duft ebenso anzulocken. Nirgendwo anders in Gaza waren ihm solche Pflanzen aufgefallen und auch nirgendwo sonst, aber er hatte den Gazastreifen ohnehin seit Jahren nicht mehr verlassen. Hier in Rafah, ganz im Süden an der ägyptischen Grenze, wo die Foliengewächshäuser für Tomaten und Gemüse jeden Quadratmeter unbesiedelten Landes erobert hatten, hatte niemand Platz und schon gar kein Wasser für nutzlose Sträucher. An Jasminas Gesicht konnte er sich nur noch verschwommen erinnern. Jetzt war auch ihr Geruch für ihn verloren. Im Traum spürte er manchmal noch ihre weichen Finger auf seinem Arm, obwohl sie ihn nur wenige Male zart berührt hatte. Tarik stand noch immer da und starrte auf die Bahntrasse, als er hinter sich eine Stimme hörte. »Salam, Tarik! Was gibt es auf der Baustelle so Interessantes zu sehen?« Tarik wandte sich um. Er erkannte Abdul, einen Nachbarn, und wollte sich nichts anmerken lassen. »Was wird da gebaut?« fragte Tarik daher zurück. »Paltel baut hier einen Verteilerkasten für Telefon und Internet. Nebenan kommt eine Funkantenne hin. Es gibt irgendein neues Europa-Hilfsprogramm für bessere Infrastruktur.« »So Gott will, bleibt die Infrastruktur eine Weile stehen, und die Israelis ruinieren sie nicht gleich wieder mit ihren Raketen. Bis dahin haben wir wenigstens schnelles Internet, und das Telefonieren über WhatsApp wird auch endlich besser funktionieren.« Tarik nickte, wünschte Abdul ein »Allah sei mit dir« und ging weiter. Er wollte allein sein und an Jasmina denken. Nicht, dass er Salma, seine Frau, nicht verehrte und schätzte. Mit der Zeit spürte er sogar ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Die vielen gemeinsamen Erlebnisse und die beiden Kinder, sie hatten ihr Leben gut gemeistert. Aber echte Liebe, die hatte er nur für einen einzigen Menschen jemals empfunden. Und über dieses Gefühl hatte er nie mit irgendjemandem gesprochen. Die Liebe zu Jasmina war der Grund dafür gewesen, dass er nach dem Studium nicht länger in Ägypten geduldet wurde. Jasmina war Ägypterin. Sie hatte wie Tarik an der Suezkanal-Universität in Ismailia studiert. Als ihre Familie von der unschuldigen Liebe Wind bekam, wurde Jasmina sofort zu Hause eingesperrt. An einen dahergelaufenen Palästinenser, noch dazu aus Gaza, wollte man die einzige Tochter nicht verlieren. Das kam überhaupt nicht in Frage. Jasmina musste schon bald darauf einen Cousin aus Kairo heiraten, wie Tarik von einem Studienkollegen erfahren hatte. In den Vorlesungen tauchte sie nie mehr auf. Tarik hatte seinen Abschluss noch bekommen, aber Jasminas einflussreiche Familie sorgte dafür, dass er danach seine Aufenthaltsgenehmigung sofort verlor und Ismailia und Ägypten wieder verlassen musste. Zurück in Gaza heuerte er bei einem Vermittlungsunternehmen an, das palästinensische Bauarbeiter nach Kuwait entsandte, denn in Gaza gab es nicht viel zu bauen. Und Israel, wo früher viele aus Gaza gearbeitet hatten, ließ Arbeitskräfte von hier nicht mehr ins Land. So fand sich Tarik in einer stickigen Schlafbaracke in Kuwait wieder, in der es auch nachts zum Schlafen viel zu heiß war. Tagsüber befehligte er bei sengender Hitze pakistanische Bauarbeiter oder schwitzte in einem verdreckten Bürocontainer ohne Klimaanlage, gebeugt über Plänen für pompöse Luxusbauten, schicke Villen mit Swimmingpools oder Bürotürme mit großen, getönten Scheiben und Aircondition. Nach einem Jahr in Kuwait bekam er 2 Wochen Urlaub und eine stattliche Summe Geld. In diesen 2 Wochen heiratete er Salma. Die Familien hatten das so arrangiert. Er kannte sie vor der Hochzeit nicht, konnte sich jedenfalls nicht an sie erinnern, auch wenn die Eltern behaupteten, sie hätten als Kinder schon zusammen gespielt. Salma kam ebenfalls aus Rafah. Ihre Familie lebte wie die von Tarik schon immer in Gaza. Keine Nachkommen von Flüchtlingen aus dem heutigen Israel. Man wollte unter sich bleiben. An die Hochzeit erinnerte er sich wie an einen Film, in dem er aus Versehen selbst die Hauptrolle spielte. Salma fand er sympathisch. Es war keine Liebe, aber er respektierte sie. Sie konnte nichts dafür. Manchmal dachte er darüber nach, ob auch Salma zuvor eine unerfüllte Liebe erlebt hatte. Gefragt hatte er sie nie. Er hatte sich noch längst nicht an das neue Leben als Ehemann und die Verantwortung für eine Familie gewöhnt, als er sich schon kurz darauf wieder in Kuwait wiederfand. Es verging Jahr um Jahr. Meist arbeitete er in einem der Golfstaaten, baute Luxushäuser, Abwasserkanäle im Untergrund, Hafenanlagen, immer wieder unterbrochen für einige Monate in Rafah bei seiner Familie.